Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ressourcen Neudenken, dem Podcast der DGAW zu Trends und Themen der Kreislaufwirtschaft. Mein Name ist Marvin Müller und ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge, in der wir uns ein spannendes Verfahren bzw. ein sehr spannendes Unternehmen einmal anschauen und ein bisschen mehr über deren Produkt- und Projektlinien erfahren wollen. Die Rede ist von der Zink GmbH Co. KG mit Hauptsitz in Gelsenkirchen, eine europaweit tätige mittelständische Unternehmensgruppe mit dem Tätigkeitsschwerpunkt im Feuerverzinken von Stahl. Ich habe schon angekündigt, ein sehr spannendes Unternehmen, das wurde nämlich auch ganz offiziell, nenne ich es mal, bestätigt. 2025 erhielt das Unternehmen nämlich den Umweltpreis der Bundesstiftung Umwelt. Im Interview zu Gast und mir hier online gegenübergeschaltet ist Herr Lars Baumgürtel, seit 1992 geschäftsführend bei Zink tätig. Seit 2008 ist er geschäftsführender Alleingesellschafter der Zink-Gruppe und deswegen sage ich an dieser Stelle hallo, herzlich willkommen im Podcast, Herr Baumgürtel.
Hallo, vielen Dank, Herr Müller.
Ja, ich habe es ja schon ein bisschen angekündigt. Also Ihr Unternehmen macht eine ganze Menge und was ich besonders spannend fand, waren ein paar Zahlen, die ich gelesen habe, die ich an dieser Stelle gerne mal zum Besten geben möchte. Die Zinkgruppe beschichtet jedes Jahr über 650.000 Tonnen Stahl, hat 2000 Mitarbeiter und inzwischen 50 Standorte.
Wir sind in Europa tatsächlich in 5 Ländern tätig und machen dort überall im Kern das Gleiche, Oberflächen, vor allen Dingen rund um das Thema Feuerverzinken von Stahl.
Es passt ja auch ganz gut bei uns in den Podcast, denn auch die Kreislaufwirtschaft ist ja ein Thema, was für Zink besonders wichtig ist. Denn als erstes Unternehmen der Oberflächentechnik hat Zink ein zirkuläres Geschäftsmodell entwickelt, das Planet Zink betitelt ist. Können Sie vielleicht dazu ein bisschen erzählen, aber auch allgemein mal zum Unternehmen, wer vielleicht Ihre Kunden sind und wo Ihre Produkte überall eingesetzt werden?
Ja, vielleicht zunächst mal zum Unternehmen, zu dem, was wir tun. Wir sind mittelständisch geprägt. Über die verschiedenen Standorte bedienen wir insgesamt über 25.000 Kunden, die Stahl verarbeiten, bearbeiten und dann natürlich für den Stahl, um ihn möglichst lange funktional zu erhalten, um ihn vor Korrosion zu schützen, dann unter anderem auch zu uns kommen, um diesen Stahl oder die Stahlprodukte dann entsprechend mit einer Oberfläche versehen zu bekommen. Meistens Zink, wir machen aber auch Pulverbeschichtung oder die Kombination daraus. Also im Grunde genommen sind wir ein Dienstleister, der verschiedene Oberflächen anbietet für viele, viele Kunden, die sich mit der Verarbeitung von Stahl beschäftigen. Und wenn man sich das anschaut, ist das schon eine interessante Branche. Oberflächen werden überall gebraucht. Und es ist natürlich genauso wie bei anderen Produkten die Frage, welche Umweltauswirkungen haben letztendlich dann diese Produkte und wie kann man die Umweltauswirkungen möglicherweise ins Positive drehen, also dass man am Ende sagt, und das ist so ein bisschen das Prinzip, was wir auch verfolgen mit Cradle to Cradle, also der Kreislaufführung von allen Ressourcen, Produkten, die wir haben und dem Nutzen, den man im Grunde genommen dann in diese Produkte hineingestalten kann, ganz konkret hier die Oberflächen. Und das ist auch die Idee hinter Planet Zink. Es ist ein zirkuläres Geschäftsmodell. Das heißt, das gesamte Geschäft orientiert sich sozusagen an diesen Prozessen von ökologischem beziehungsweise Ökoproduktdesign und auch entsprechend der Rohstoffsicherung, indem man diese Rohstoffe in den Produkten entsprechend so hineindesignt, dass man sie immer wieder verwerten kann. Und Planet Zink, das ist die Idee, ist im Grunde genommen mit den Dingen, die wir umgesetzt haben entlang der Wertschöpfungskette, so ein bisschen prototypisch. Das heißt, viele der Ideen, die wir entwickelt haben, basieren zum Beispiel auf europäisch anerkannten Standards und können so auch durch andere Unternehmen genutzt werden. Und das war, glaube ich, auch so ein bisschen der Impetus. Wir sind ja im Grunde das erste energie- und rohstoffintensive Unternehmen, das den Umweltpreis der Deutschen Bundesstiftung Umwelt bekommen hat. Und wir sind nicht nur für uns sozusagen stolz dann darauf, sondern tatsächlich, das ist eine Branche, die allgemein eben eher als im Hinblick auf Rohstoffverwendung und Energie kritisch angesehen wird, dass man es auch dort schaffen kann, eben entsprechende Maßnahmen, Projekte umzusetzen, um die Oberflächentechnik insgesamt in Richtung Zirkularität zu bringen.
Wo wir gerade an der Stelle schon darüber sprechen, dann ziehe ich mir mal die Frage nach vorne, denn ich denke, die Hörerinnen und Hörer fragen sich das gerade auch. Sie haben Planet Zink angesprochen. Wie lange läuft das schon, beziehungsweise was umfasst dieses Projekt denn alles?
Die Umstellung und Transformation eines Unternehmens in Richtung Nachhaltigkeit ist immer ein Marathon. Also jeder, der ein solches Projekt in seinem Unternehmen hat, weiß das ja auch. Wir haben halt speziell für uns eine Systematik entwickelt, die allerdings auch, das war von vornherein klar, einen langen Atem braucht und auch Investitionen, von denen man nicht davon ausgehen kann, dass sie innerhalb ein oder zwei Jahre dann auch tatsächlich zurückfließen können. Wir haben uns aber so aufgestellt und die Prinzipien auch in die Produktentwicklung mit hineingearbeitet, sodass wir heute nach 15 Jahren sagen können, und das ist ja auch dann das, was vielleicht an Planet Sync preiswürdig war, dass das System, das Geschäftsmodell als solches stabil ist und implementiert ist. Aber nochmal, das ist tatsächlich nichts für Leute, die einen Horizont haben von einem Jahr oder die eher in Richtung Marketing und kurzfristige Effekte gehen wollen, sondern es ist tatsächlich eine fundamentale Änderung der Richtung, der strategischen Richtung eines Unternehmens.
Ich glaube, gerade dieser effektive Umgang mit Energie und Rohstoffen ist für Sie wahrscheinlich auch von elementarer Bedeutung, oder? Also ich habe in der Vorbereitung, das war eigentlich auch der erste Gedanke, den ich hatte, Feuer verzinken ist ja ein ganz schön energieintensiver Prozess und vielleicht untertreibe ich damit sogar. Also die Bäder zum Beispiel zum Verzinken von Stahl, die laufen einfach 24 Stunden täglich, 7 Tage die Woche. Und der Energiebedarf, der muss ja immens sein. Und gleichzeitig haben wir demgegenüber ja auch steigende Energiepreise. Ist das für Sie problematisch oder war das eben damals auch schon so der Ausgangsgedanke für eben so ein Projekt?
Naja, insgesamt muss man sagen, dass der Rohstoff Zink zum Beispiel bei uns der Bilanz sozusagen des Unternehmens noch viel gewichtiger ist. Also wir haben es mit einem energie- und ressourcenintensiven Prozess zu tun, der aber gleichzeitig ein Produkt entstehen lässt, eine Oberfläche, die bis zu 100 Jahre den entsprechenden Stahl, der dort geschützt wird, rostfrei hält. Und das ist ja am Ende dann der Nutzen, dem gewisse Kosten gegenüberstehen. Nun ist das Problem an den Märkten, dass diese lange Lebensdauer zum Beispiel derzeit über die Preisbildung nicht belohnt wird. Aber dennoch ist es aus meiner Sicht richtig und wichtig, dass wir eine zirkuläre Qualität in unsere Produkte hineingeben, die es ermöglicht, diese Produkte möglichst lange in der Nutzung zu halten und sie auch so auszugestalten, dass sie am Ende kreislaufwirtschaftlich ohne Probleme und in der gleichen Qualität wiederverwertet werden können. Und ich glaube, dass darin der Wert liegt und manchmal kommt dieser Wert halt um den Preis von Einsatz von Energie und Rohstoffen. Und da ist es eben die Frage dieses Abgleiches zwischen Prozess und Produkt. Und da fühle ich mich, muss ich ganz ehrlich sagen, und das ist auch das, was ich eigentlich schon vor 15 Jahren für mich entschieden habe, mit einem Produkt, was eine so lange Lebensdauer hat und was typisch für die Metalle sich dann doch relativ problemlos recyceln und wiederverwerten lässt, fühle ich mich in dem Sinne wohl, dass ich sage, dieses Geschäft ist zukunftsfähig und zwar über das Produkt und wir optimieren natürlich auch den Prozess. Wir sind da sehr effizient, wenn ich mir anschaue, was wir im Bereich Energie die letzten Jahrzehnte schon eigentlich gemacht haben, um energieeffizient zu sein und auch im Bereich des Zinkeinsatzes. Das treibt natürlich auch Innovation, aber diese Innovationen müssen zielgerichtet sein und sie können sich nicht nur an Effizienz orientieren, sondern sie müssen sich auch auf das Produkt und die Effektivität des Produktes fokussieren. Und da müssen wir halt überlegen, wenn wir schon Energie einsetzen, wenn wir Rohstoffe einsetzen, dann muss das Produkt auch tatsächlich diesen Energie- und Rohstoffeinsatz rechtfertigen. Das ist so, wie Oma immer sagte, billig gekauft ist zweimal gekauft. Und klar, wenn ich ein Qualitätsprodukt habe und das nicht nur die Funktion entsprechend abbildet, sondern auch die ökologische Qualität, ja, dann muss im Grunde genommen letztendlich dann auch die Bereitschaft da sein, dafür etwas mehr zu bezahlen. Das kriegt man am Ende, kriegen wir sozusagen alle gemeinsam volkswirtschaftlich mehrfach wieder.
Wie gestaltet sich denn überhaupt Ihr Energiebedarf? Also ich hatte zum Beispiel mal in einem Interview gelesen, da hatten Sie gesagt, das ist wahrscheinlich 2-3 Jahre her, dass Sie Erdgas, also die Erdgasversorgung gerne ersetzen möchten. Klappt das? Wie weit sind Sie da?
Ja, also zum Hintergrund, natürlich haben wir, wie gesagt, alle Maßnahmen im Bereich der Energieeffizienz, die ökonomisch und technisch umsetzbar sind, betrachtet. Wir haben auch zum Beispiel unseren Fuhrpark elektrifiziert, all diese Maßnahmen. Aber derzeit ist es einfach so, dass die ökonomisch tatsächlich beste Alternative immer noch Erdgas ist. Und wir trotzdem natürlich wissen, dass wir am Ende das Erdgas ablösen müssen und daran arbeiten und auch nicht erst seit gestern, verschiedene Wege durchzuprüfen, wie wir das können. Da gibt es zwei Optionen. Das eine ist die Elektrifizierung. Da muss ich aber leider aus unserer Perspektive für unseren Prozess, für unseren individuellen Transformationspfad hin zur Dekarbonisierung einfach sagen, Elektrifizierung ist unter den derzeitigen Bedingungen einfach nicht wettbewerbsfähig. Da gibt es auch mit der Politik verschiedene Dinge, die wir diskutieren, wie man sowas trotzdem unterstützen könnte, zumindest die Teilelektrifizierung. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich mit Erdgas eine Commodity, die übrigens derzeit auch sehr günstig auf Weltmärkten gehandelt wird. Da hat es zum Beispiel die Alternative bei den Molekülen, Wasserstoff, derzeit auch noch relativ schwer. Und dann kommt das Thema, was machen wir überhaupt mit unserem Energiesystem insgesamt? Wir werden auch in Zukunft weiterhin Energie brauchen. Und ein Teil dieser Energie, so wie heute, wird natürlich dann auch durch Strom in die Nachfrage fließen müssen. Aber halten wir mal fest, derzeit sind 80% der Energiebedarfe durch Moleküle gedeckt und davon ein großer Teil durch Erdgas. Und insofern ist es natürlich jetzt erstmal auch eine wichtige Option zu überlegen, wie machen wir sozusagen dann Gase kohlenstofffrei und können die in den Prozessen, wo sich dann auch die Moleküle als Energieträger bewährt haben, wo können wir das dann tatsächlich einsetzen? Und was hat das zum Beispiel auch mit der Elektrifizierung zu tun? Aufgrund der Befassung mit dieser Energie und dem Wunsch, in Richtung Dekarbonisierung zu transformieren, haben wir uns zum Beispiel mit Fraunhofer zusammengetan und haben gesagt, ja, warum können wir als Nachfrage uns nicht flexibilisieren in der Prozesswärme, industriellen Prozesswärme, wo wir ein Teil, eine Teilbranche sind, kommt es darauf an, dass man Wärme erzeugt. Wie man diese Wärme erzeugt, also ob mit Strom oder mit Gasen, ist im Grunde genommen nicht das eigentliche Thema oder die Herausforderung, sondern die Herausforderung ist, wie kann ich zum Beispiel auch einen systemdienlichen Beitrag leisten als größerer Energieverbraucher, um zum Beispiel das sehr volatile Stromsystem in Deutschland zu stabilisieren und zum Beispiel Überschussstrommengen dem Netz zu entnehmen, damit im Grunde genommen der Strommarkt für alle stabil bleibt. Da könnten wir einen Beitrag leisten, müssten dann aber bitte natürlich nicht, wenn alle Strom haben wollen und nicht genügend Strom da ist, auch noch als Verbraucher im Markt agieren, sondern da würden wir sagen, für den Teil der Zeit, wo wir Energie einsetzen, würden wir im Grunde genommen dann ein Gas, präferiert natürlich ein kohlenstofffreies Gas wie Wasserstoff einsetzen und könnten so im Grunde genommen als energieintensives Unternehmen diese Flexibilität dazu verwenden, damit die Energieerzeugung in Deutschland stabil bleibt.
Wie realistisch ist das in die Praxis umzusetzen?
Oh, das ist sehr realistisch. Das ist jetzt eine Frage zum Beispiel auch der Infrastruktur. Wenn Sie Unternehmen der Prozesswärme, es gibt insgesamt in Deutschland 300.000 Großbefeuerungsanlagen, die könnten theoretisch alle flexibilisiert werden. Wenn Sie die anschließen wollen, brauchen Sie natürlich Infrastruktur. Und wir scheitern heute nicht notwendigerweise an der Erzeugung von Strom. Wir scheitern sicher nicht an der Verfügbarkeit von Erdgas. Wir scheitern vielleicht noch an dem Hochlauf von Kapazitäten für die Erzeugung von Wasserstoff. Das wird auch die Zukunft zeigen. Aber wir scheitern vor allen Dingen in der Umsetzung an der Infrastruktur. Also im Grunde genommen haben wir ein Gasnetz, das ist super ausgebaut. Aber wir haben ein Stromnetz, das an die Grenzen kommt, wenn noch weitere Verbraucher sich dazuschalten sollten. Und wir müssen auch die Verknüpfung schaffen. Und wir haben das Thema, dass wir natürlich noch in die Erzeugung und den Import vor allen Dingen von Wasserstoff einsteigen müssen, damit wir möglichst viele Alternativen haben und damit auch dann flexibel an den Märkten agieren können.
Ist Wasserstoff denn für die Zukunft noch eine Alternative oder beobachten Sie das genau? Ich meine, es gab ja vor ein paar Jahren noch so einen Hype hin zum Wasserstoff und oh, es wird bald kommen und jetzt, glaube ich, kommt so ein bisschen die Ernüchterung gerade.
Naja, also es ist schwierig, wenn Sie aus deutschem Strom Wasserstoff herstellen wollen, weil der deutsche Strom einfach zu teuer ist. Außer Sie nehmen den Strom, der überschüssig ist. Da ist der Strom natürlich relativ günstig. Aber es gibt Gegenden auf dieser Welt und sogar in Europa, also bei unseren Freunden aus dem Binnenmarkt, die hervorragende meteorologische Bedingungen haben. Spanien, alle Mittelmeer-Anrainerstaaten und auch natürlich die Skandinavier mit ihren Offshore-Windpotenzialen. Die können im Grunde genommen diesen Strom natürlich nicht bedarfsgerecht zu uns transportieren, sondern wenn wir die Energie aus diesen Regionen nutzbar machen wollen, das zählt ja genauso für Erdöl oder Erdgas, das wird ja auch im Grunde genommen importiert, dann sollte man zum Teil dann auch bestehende Pipelines, das ist also relativ günstig, was die Transformation in der Infrastruktur angeht, nutzen können. Das ist dieses European Backbone, um dann diesen Strom, der in Wasserstoff umgewandelt wurde, tatsächlich an die Bedarfe heranzutransportieren. Und da sind wir natürlich in Deutschland ein interessanter Markt. Das muss man auch sehen. Diese Länder haben ja Interesse und die bauen ihre Kapazitäten jetzt schrittweise auf. Aber auch dort gilt, wir brauchen die Infrastruktur. Das heißt, es müssen die Pipelines gebaut werden, die es dann ermöglichen, diesen Wasserstoff, der günstig erzeugt wird, dann auch tatsächlich an die Verbraucher heranzuführen.
Sie hatten vorhin erwähnt, dass Sie mit der Politik auch in Dialog stehen. Ist eben dieser Infrastrukturaufbau eines der Themen, die Sie dort besprechen?
Natürlich ist das eines der Themen und es gibt im Detail viele Dinge zu regulieren. Ich glaube, das Bewusstsein ist da, aber es ist natürlich eine Riesenherausforderung, ein Strom- bzw. ein Energiesystem wie das deutsche System mit 2500 Terawattstunden, das sind unglaubliche Zahlen, tatsächlich zu transformieren. Und ich kann auch verstehen, dass man da vor manchen Entscheidungen, die auch sehr viel Investitionsbedarfe nach sich ziehen, etwas zögert. Aber da würde ich sagen, die Uhr tickt und die Dinge sind auch schon aufgegleist. Also das, wenn wir jetzt den Wasserstoff nehmen, das European Backbone kommt. Es ist auch so, dass europäisch gedacht die Verknüpfung der einzelnen Stromerzeugungsmärkte mit den entsprechenden Abnahmeregionen auch verknüpft wird. Ist ja nicht so, dass wir nur über ein deutsches Stromnetz reden, sondern wir reden auch über Stromexporte, Importe und so weiter. Und das muss natürlich am Ende alles so funktionieren, dass die Industrie zu jedem Zeitpunkt Energie einsetzen kann und auch die Verbraucher für Verkehr und Gebäude entsprechend Energie bekommen. Das ist hochkomplex. Aber ganz ehrlich, wir haben keine Alternative. Wir müssen das jetzt gestalten.
Ja. Ja, ich wollte gerade sagen, also der Weg ist relativ alternativlos, ja. Okay, ich würde an der Stelle gerne mal in den Wiederverwertungskreislauf schauen, weil das ist natürlich das, was uns in diesem Podcast hier besonders interessiert. Sie hatten ja schon Ressourceneffizienz angesprochen und auch der Wiederverwertungskreislauf ist eben eines der Dinge, die genau dahin führen. Ich hatte mich gefragt, normalerweise verhindert ja eben eine Zinkschicht und Produkte, die eben verzinkt sind, eine sortenreine Trennung eben dieses Stahls. Sie haben aber ein Entzinkungsverfahren entwickelt und können annähernd 100%, das fand ich sehr beeindruckend, 100% des Zinks aus feuerverzinktem Altmaterial rückgewinnen. Können Sie ein bisschen erzählen, wie das überhaupt funktioniert?
Ja, ich würde jetzt mal auf die Details im Verfahren nicht eingehen, sondern die Idee dahinter, und das ist entscheidend, ist tatsächlich den Kreislauf von Zink und von Stahl zu trennen. Derzeit ist es so, dass das Zink als Oberfläche mit dem Stahl in den Stahlkreislauf geht und dort eben für Herausforderungen sorgt, zum Beispiel bei der Sortierung. Das ist sehr nützlich gewesen. Wir haben uns damals mit Remondis zusammengesetzt und anders als ich erwartet habe, wurde mir gespiegelt, dass das Zink, was ja ansonsten für den Stahl eine tolle Sache ist, um die Stahlprodukte lange im Nutzungskreislauf zu halten, tatsächlich bei der Wiederverwertung es nicht mehr ermöglicht, die entsprechende qualitative Sortierung so einfach durchzuführen. Und die Lösung ist ziemlich einfach, indem man tatsächlich und am besten nicht thermisch, sondern chemisch das Zink, bevor der Stahl in seinen Kreislauf geht, dann tatsächlich entfernt und in den bereits bestehenden Zinkkreislauf einführt. Und das sind genau die Themen, an denen wir derzeit arbeiten, um zu sichern, dass Zink, das im Kreislauf ist, letztendlich nicht über den Stahl, dann mühsam über einen indirekten Wiederverwertungsweg dann wiedergewonnen wird, sondern am Ende direkt, also wir kürzen im Grunde genommen die Prozesskette rund um das Recycling von Zink aus Altstahl massiv ab.
Aber diese Entzinkung, wo findet die statt?
Die findet bei uns statt, beziehungsweise ist ein Prozess, der nah an unseren Produktionsverfahren angedockt ist und es eben ermöglicht, das Zink chemisch wieder zu gewinnen.
Und wie steht es um andere verzinkte Produktionsabfälle? Also wenn man zum Beispiel mal an die Automobilherstellung denkt, die natürlich viel verzinktes Material benutzen. Also wie sieht es da zum Beispiel aus?
Also in der Theorie kann jeder Stahl, der eine Zinkschicht hat, dann entsprechend auch in diesem Rezing-Prozess verarbeitet werden. Am Ende wird man sehen, wie immer gibt es qualitative und stoffstrombezogene Anforderungen. Und da wird man sehen, welcher Input, welcher Feed dann am besten geeignet ist. Wir haben allen unseren Kunden zunächst mal gesagt und ein entsprechendes Versprechen gegeben, wir nehmen alles zurück, was jemals irgendwo verzinkt wurde, damit einfach klar ist, dass wir Teil dieses Kreislaufes auch sind oder dieser Wertschöpfungskette, die sich mit dem Wiederverwerten von Stahl und Zink beschäftigen muss. Denn das sind sehr wertvolle Stoffe und wir können sie eben, wenn wir damit entsprechend sorgsam umgehen, diese Stoffe eins zu eins, also in der gleichen Qualität, wieder in bestehende Verarbeitungsanlagen einführen, sodass man am Ende nicht erkennen kann, weder für den Stahl, das ist ja heute schon in vielen Bereichen der Stand, noch im Bereich des Zinks, dass es sich um Sekundärmaterial handelt. Sekundär ist auch aus meiner Sicht jetzt kein Merkmal, wo man sagt, ach, das ist eine schlechtere Qualität, sondern im Gegenteil, wenn wir den ökologischen Nutzen dann noch mit reinbeziehen, kann es durchaus sein, dass funktionaler Nutzen und ökologischer Nutzen von Produkten, die ursprünglich aus Sekundärquellen stammen, höher sein können insgesamt als das, was wir primär als Stoffe gewinnen.
Mhm. Und bei der Umstellung auf recyceltes Zink, gibt es da Herausforderungen bei und wie stellen Sie überhaupt die Qualität eben des recycelten Materials sicher?
Na, im Grunde genommen orientiert sich die Qualität von Zink immer an den Vorgaben, die wir auch an dem Börsen gehandelten Zink, also in Commodities sozusagen, kennen. Die sind durchdefiniert und das Ziel letztendlich auch jedes Recycling-Zinks in Anführungsstrichen muss sein, eigentlich diese qualitativen Anforderungen zu erfüllen. Und zumindest für den Rezink-Prozess ist das auch vorgesehen, dass am Ende man das Zinkprodukt nicht mehr unterscheiden kann, ob es am Anfang aus dem Erz gewonnen wurde oder ob der Feed letztendlich aus einer anderen Logik stammt, nämlich der Logik, das Zink zu gewinnen, bevor der Stahl in den Kreislauf geht.
Okay, gut. Dann würde ich jetzt gerne einmal auf ein anderes Verfahren ein bisschen schauen. Wir hatten ja schon angesprochen, das hatten Sie auch gesagt, und es ist wahrscheinlich auch bekannt, dass ohne eine Oberflächenbeschichtung mit Zink alles, was aus Stahl ist, im Kontakt mit Sauerstoff einfach sofort rostet. Zink ist nun ein gängiges Verfahren des Korrosionsschutzes und Sie haben in einem Projekt nun ein Mikrozinkverfahren entwickelt, das es möglich macht, eine um 80% reduzierte Zinkdeckschicht für Stahlteile herzustellen. Dafür unter anderem haben Sie auch 2025 den Deutschen Umweltpreis erhalten. Können Sie da mal ein bisschen zu erzählen, wie funktioniert dieses Verfahren und was ist das Besondere daran?
Ja, also zunächst mal haben Sie völlig recht, man kann Stahl vor Korrosion schützen, man muss Stahl vor Korrosion schützen. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, dies zu tun. Und auch im Bereich der Verzinkung gibt es durchaus unterschiedliche Verfahren bzw. Produkte. Das klassische Feuerverzinken arbeitet ähnlich wie andere Beschichtungstechnologien nach dem Motto viel hilft viel, beziehungsweise man definiert den Schutz über die Menge an Material, das man sozusagen aufbringt, um den Stahl vor Korrosion zu schützen. Und wir haben uns gefragt, auch übrigens mit Unterstützung von Kunden, die Innovation und Weiterentwicklung auch in diesem Bereich gerne haben wollten, ob das so bleiben muss. Also ob viel hilft viel tatsächlich etwas ist, was dann im Grunde genommen das Ende der Entwicklung bedeutet. Und wir haben das Glück gehabt, dass wir aufgrund von Entwicklungsarbeiten, wie gesagt, im Kontext von Kunden, es geschafft haben, das umzudrehen in weniger ist mehr. Am Ende bei einer Feuerverzinkung ist es so, dass es eben nicht so ist, dass das Material darüber entscheidet, wie lange es hält, beziehungsweise Menge an Material, sondern auch die Frage, welches Material habe ich denn im Prozess, beziehungsweise welches Material bringe ich als Oberfläche auf das Produkt, auf den Stahl? Und es ist am Ende immer die Deckschicht, also die oberste Schicht einer Oberfläche, die zumindest im Bereich des Feuerverzinkens darüber entscheidet, wie reagiert dann sozusagen die Oberfläche auf die Umgebung? Wie schnell trägt sie sich ab? Und wir haben das Glück gehabt mit Mikrozink, dass wir eine Formel entwickelt haben für die Oberfläche, die eigentlich sehr schnell reagiert. Also die Deckschicht bildet sehr schnell Reaktionsprodukte mit der Umgebung. Das ist eigentlich auch immer der Mechanismus. Und diese Reaktionsprodukte, die werden einmal gebildet und umgesetzt in eine kristalline Struktur. Und diese kristalline Struktur ist am Ende inert, quasi so wie Edelstahl. Nicht für ewig, also keine Oberfläche hält ewig, aber diese Deckschicht ist halt sehr stabil. Und damit ist es eigentlich egal, ob ich da drunter noch so und so viel Gramm Zink habe oder etwas weniger. Eigentlich ist die Deckschicht bei Mikrozink entscheidend für die Haltbarkeit der Oberfläche. Und so sollte es auch sein. Deswegen, so schlau ist Zink, kann man sich das dann unter den Bedingungen von Mikrozink leisten, auf viel Material zu verzichten, weil die Deckschicht im Grunde genommen diese Leistungsfähigkeit und übrigens auch die Funktionalität der Oberfläche gewährleistet. Also hier ist eigentlich auch bei Mikrozink eine ideale Symbiose aus Korrosionsschutzeigenschaft, auch ökologischen Nutzen, dadurch, dass wir natürlich weniger Zink einsetzen müssen, aber eben auch der Funktionalität. Dadurch, dass die Oberfläche so dünn ist, ist sie eben auch dynamisch belastbar. Das war auch die Idee der Kunden. Wir haben gesagt, wir brauchen irgendetwas, was wir quasi dynamisch belastet kalt umformen können. Und genau das leistet Mikrozink, ist also quasi als Oberfläche dann noch zusätzlich nicht nur stabil in der Oberfläche, sondern so ein bisschen wie so ein Kaugummi. Also den kann man ziehen und stauchen und es reißt nicht. Und die Summe dieser Eigenschaften macht eben Mikrozink so interessant, so attraktiv.
Ist es denn eine Herausforderung, dann trotzdem gleichbleibende Korrosionsbeständigkeit trotz eben reduzierter Schichtdicke zu ermöglichen?
Es kommt eben dann darauf an, dass man über die anderen Parameter, über die man steuern kann, also Menge Material wäre ein Parameter. Die Zinkbadtemperatur zum Beispiel könnte ein anderer Parameter sein. Und die Zusammensetzung des Zinkbades, wodurch man dann im Grunde genommen die Oberfläche definiert, die ist im Grunde genommen der Schlüssel, um bestimmte funktionale und ökologische Eigenschaften zu erreichen. Zum Beispiel auch den Verzicht auf Material, was man eigentlich, wenn die Deckschicht reagiert, ja gar nicht in dem Umfang braucht.
Mhm. Und wie wird diese dünnere Zinkschicht dann auf Stahl aufgebracht?
Im Grunde im klassischen Verfahren, wenn Sie bei uns durch die Standorte gehen würden und der eine Standort macht das Produkt Mikrozink und der andere Standort macht das Produkt Ecozink, also ein auch entsprechend von energetisch optimiertes Verfahren, dann würden Sie den Unterschied kaum merken. Aber es ist in der Prozessführung, das muss man deutlich sagen, wenn man an das Zinkbad rangeht, schon deutlich diffiziler. Das heißt, nicht nur die Entwicklung ist dort ein entscheidendes Element, sondern auch die Umsetzung in den Prozess, das Prozess-Know-how. Und da kann ich schon sagen, das hat uns in der Phase, wo wir dann abgescaled haben, schon die eine oder andere schlaflose Nacht bereitet, wie man diesen Prozess so hinbekommt, dass wir stabil die entsprechenden Oberflächen auf dann auch die sich weiterentwickelnden Stahlqualitäten applizieren können.
Das bringt mich auch direkt noch zu meiner nächsten Frage. Also welche analytischen Methoden, also wir haben ja zum Beispiel die Rasterelektronenmikroskopie oder Röntgenbeugung, welche setzen Sie denn ein, um die Mikrostrukturen und vor allem auch die Haftungseigenschaften der Mikrozinkschicht zu charakterisieren?
Im Grunde genommen alles, was der Metallurgie zur Verfügung steht. Und wir machen das auch nicht nur im Grunde genommen, um das Produkt sozusagen in situ zu qualifizieren, sondern wir machen Reihenuntersuchungen. Wir sind also einem großen Projekt, in dem wir, ich glaube, das werden am Ende, ich weiß es gar nicht, über 100.000 Testbleche sein, wo wir verschiedene Legierungen auf Laborlinien mit den unterschiedlichen Stahlqualitäten, die es heute gibt, matchen. Und im Grunde genommen können Sie sich so vorstellen, wie so ein lernendes Modell diese ganzen Daten eingeben, sodass wir am Ende Prognosen darüber abgeben können, welche Legierung passt zu welchem Stahl. Und auch, wenn wir die Sensorik auf dem Produkt hätten, im Grunde genommen Ihnen per App zum Beispiel mitteilen könnten, wie lange Ihre Oberfläche aus Zink auf dem Stahl noch hält. Das können Sie nur, wenn Sie diese umfangreichen Untersuchungen machen und die Daten dann entsprechend auch modellieren, sodass wir am Ende dann tatsächlich Innovationen, Entwicklungen zielgerichtet mit Kunden umsetzen können.
Das wäre jetzt auch meine nächste Frage, wo Sie gerade die Kunden erwähnen. Gibt es da schon Feedback? Ist das im Einsatz? Sind Sie da im engen Austausch, auch in der Weiterentwicklung vielleicht?
Natürlich, also die Entwicklungen, die wir machen, gerade im Bereich der Oberflächen, also hier Zinkoberflächen, Stückverzinkungsoberflächen, sind immer im Kontext von Anforderungen von Kunden zu sehen. Und am Ende ist auch so unsere Idee, dass theoretisch jeder Kunde, der einen entsprechenden größeren Geschäftsumfang mitbringt, das Recht hat auf eine individuelle Oberfläche. Also ein Produkt für ihn. Und dann ausoptimiert im Hinblick auf die funktionalen Eigenschaften, aber auch die ökologischen. Also was ein Kunde dann nicht wählen kann bei uns ist, dass wir irgendwas zum Beispiel in die Zinklegierung geben, was nicht materialgesund ist. Ja, also wir haben bestimmte Anforderungen an uns selbst gestellt im Hinblick auf die ökologischen Eigenschaften unserer Oberflächen. Und die halten wir ein, indem wir uns nach den Grundsätzen von Cradle to Cradle, wir sind also unsere Oberflächen sind entsprechend zertifiziert, wo wir uns dann genau angucken, welche Auswirkungen haben letztendlich dann die Bestandteile in einem Zinkbad auf die Umgebung, vor allen Dingen, wenn das verzinkte Stahlprodukt nachher in einer Außenanwendung mit der Biosphäre in Kontakt kommt, sodass wir dort ein Prä setzen. Also wir können vielleicht anders als andere nicht darüber nachdenken, etwas, was vielleicht noch zugelassen ist, tatsächlich bei uns einzusetzen, wenn wir eigentlich schon wissen, dass es nicht zukunftsfähig ist. Themen wie, nennen wir es durchaus mal PFAS, die Diskussion haben wir ja schon, oder auch Mikroplastik, also letztendlich Kunststoffbeschichtungen, die dazu führen, dass die Beschichtung abwittert in der Biosphäre und Mikroplastik bildet. Das sind alles Themen, die sind bei uns sozusagen ausgeschlossen, weil wir uns den Prinzipien von Cradle to Cradle verschrieben haben, was die Produktentwicklung angeht.
Ist auch das Thema Produktdesign für Sie ein wichtiges?
Absolut. Und das Produktdesign, das ist ja schon vielleicht angeklungen, ist eben auch nicht etwas, was wir machen, sondern das Produktdesign ist immer Kooperation entlang der Wertschöpfungskette.
Genau, ja.
Beginnt bei uns mit den Lieferanten des Zinks, von dem wir zum Beispiel auch wissen wollen, wie ist der CO2-Fußabdruck von jetzt diesem Zinkblock, den wir demnächst dann in das Zinkbad einsetzen. Und die sind extrem kooperativ. Genauso ist das mit Partnern aus dem Stahlerzeugungsbereich. Wir kooperieren sehr stark unter anderem mit ArcelorMittal, weil die auch das Interesse haben, natürlich über die Oberflächentechnik sozusagen den Schritt von Green Steel zu Circular Steel weitergehen zu können. Und man kann nicht im Grunde genommen Circular Steel am Ende sagen und man hat keine zirkuläre Oberfläche da drauf. Also da haben wir Überschneidungen und erstaunlich, wie gerade in den letzten Jahren die Stahlseite, die Stahlerzeugungsseite da auch tatsächlich innoviert und investiert hat. Nicht nur Green Steel, sondern eben auch die zirkulären Eigenschaften des Stahls ausoptimierend. Und wir haben natürlich die Kunden. Und die Kunden möchten auch vorwärts. Die haben auch bestimmte Vorstellungen, wie ihre Produkte sich im Lebenszyklus verhalten, wie auch die Wiederverwertung sein sollte, wie die CO2-Bilanz über den Lebenszyklus aussehen könnte. Und jeder Beitrag, den man dort leistet, wird im Grunde genommen immer gern genommen und wird auch Teil sicherlich der Frage, welchen Werkstoff setze ich zum Beispiel im Bau ein, was ist zirkuläres Bauen? Und da ist Stahl, glaube ich, derzeit gerade im Kontext mit unseren Zinkoberflächen sehr stark oder sehr gut positioniert. Aber die Frage bleibt natürlich, wer bezahlt das? Und da haben wir noch Themen, die offen sind. Ich finde, dass man dort von der Marktseite her Incentives geben sollte, sodass zum Beispiel unsere Kunden, wenn sie denn für Mikrozink oder Ecozink optieren, und das ist teurer als zum Beispiel unsere Pulverbeschichtung, dass sie dafür aber irgendeine Kompensation bekommen. Denn man müsste ja im Grunde die gesamten Emissionen, die Umweltauswirkungen natürlich durch die Lebensdauer des Produktes teilen. Und da ist es ein Unterschied, ob ich ein Produkt habe, was 10 Jahre hält oder was 100 Jahre hält.
Ja, das ist eine Rechnung, die leider ja oft vernachlässigt wird. Und das gilt nicht nur für den Bereich Stahl. Da haben wir im Podcast auch schon öfters gerade im Bereich Plastik auch drüber gesprochen, wo das ja auch eine Rechnung ist, die viel zu selten gemacht wird. Ich würde gerne noch auf ein anderes, ja, ich nenne es mal Projekt zu sprechen kommen, nämlich das Zink Futurium in Gelsenkirchen. Es ist eine Einrichtung zur Entwicklung neuer nachhaltiger Technologien. Und vielleicht können Sie ja ein bisschen was zu diesem Projekt erzählen, auch welche Kooperationen Sie mit Forschungseinrichtungen oder Hochschulen zum Beispiel haben und wie das Ganze aussieht, denn es ist ja nicht gerade ein kleines Projekt, richtig?
Ja, das Zink Futurium findet statt auf einer Fläche von über 1000 Quadratmetern in einer Halle, die wir sozusagen gereused haben. Das war früher mal eine Produktionshalle und die Produktion haben wir vergrößert und musste deswegen auch verlagert werden. Und dann haben wir diese Halle halt genutzt, um Forschung und Entwicklung auch ein Zuhause zu geben. Also Zink Futurium ist für uns der Ort, wo Zukunft gemacht wird. Und Zukunft ist natürlich die Frage, wen betrifft das? Das betrifft eben nicht nur uns, sondern das betrifft Natürlich unsere Kunden, unsere Wertschöpfungskette, auch verschiedene Partner. Wir beteiligen auch natürlich die Wissenschaft und wissenschaftliche Institutionen an der Entwicklung unserer Produkte. Zum Beispiel Fraunhofer ist ein guter Partner, wo wir dann im gemeinsamen Schulterschluss versuchen, immer sozusagen die Oberfläche als Produkt im Blick gemeinsam Anstrengungen zu unternehmen und dann zu gucken, wie kriegen wir es hin, Oberflächentechnik zirkulär zu gestalten, um damit letztendlich die Zirkularität von Stahl und die Marktaussichten auch von Stahl entsprechend zu verbessern. Und dazu gehört natürlich auch ein Anteil Kommunikation. Das heißt, wir laden auch Politiker ein, andere Stakeholder, die an dem Prozess mit beteiligt werden sollten, und zwar auch in der Frühphase. Denn wir brauchen natürlich auch Rahmenbedingungen, wir hatten gerade darüber gesprochen, wo die Wettbewerbsfähigkeit von qualitativ hochwertigen Produkten und auch entsprechend ökologisch qualitativ hochwertigen Produkten, also diese zirkuläre Qualität, tatsächlich auch irgendwo gewertschätzt wird, ja, und absolut, auf Märkten auch wettbewerbsfähig gestellt wird. Und ich glaube, dass da auch der Austausch in den letzten Jahren mit den Politikern, wir hatten aus der vorigen Legislatur Habeck da, wir hatten jetzt auch Politik, wir haben einen sehr guten Austausch auch mit der Landesregierung in NRW. Wir haben auch aus Brüssel Besuch aus der Politik. Wir haben den Austausch über verschiedene Institutionen und Verbände, also wechselseitig. Und man sieht schon, dass es auch wichtig ist, dass die Praxis darstellt, woran sie arbeitet und was sie schon leistet, damit dann Politik auch Regulatorik darauf abstellen kann. Und auch wenn das durchaus eine Diskussion ist, die sehr differenziert geführt werden kann, ich halte dieses ganze Thema Ökodesign von Produkten für eine ganz wichtige Rahmensetzung, wo die EU wirklich sehr progressiv vorgedacht hat. Und selbst wenn es natürlich am Ende auch zu gewissen bürokratischen Dingen führen wird, wenn ich mir überlege, so ein Produkt passt, den schulden wir doch so und so. Also wenn ich mein Produkt verkaufe, sollte ich auch Informationen darüber geben können, was mit diesem Produkt zum Beispiel in Nutzung oder in der Nachnutzung passiert. Das ist im Zweifel, wenn ich das Produkt gut designt habe, auch mein Vorteil. Ja? Zu sagen, mit meinem Produkt oder mit der Oberfläche, die wir herstellen, kannst du zum Beispiel Remanufacturing oder Repair ohne Probleme umsetzen. Ja? Also auch hier das Produkt Oberfläche Zink, Mikrozink oder Ecozink beispielsweise, 100 Jahre Haltbarkeit, und da muss keiner an die Instandhaltung ran. Erst dann in möglicherweise 100 Jahren. Ja, diesen Vorteil, den muss man natürlich auch irgendwo kommunizieren, und die Ökodesign-Verordnung fördert das. Ja, und dann müssen wir uns nur darüber unterhalten, wie wir tatsächlich marktlich die Qualität abbilden und auch bepreist bekommen.
Ja, absolut. Ökodesign und Ökodesign-Verordnung, das ist auch ein immer wiederkehrendes Thema in diesem Podcast. Das betrifft ja auch nicht nur Ihre Branche, das sind ja auch ganz, ganz viele, die davon betroffen sind und auch noch in deutlich, ich sag mal, größerem Umfang, wenn man an allein die Kleidungsindustrie und so weiter denkt. Gut, ich hätte jetzt, weil wir schon am Ende dieser Folge angekommen sind, eine letzte Frage. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass ich damit ein ziemlich weites Feld oder großes Fass aufmache, aber ich stelle sie einfach mal trotzdem, denn es geht hier einfach auch um die Zukunft. Mich würde mal interessieren, wie bewerten Sie die langfristige Machbarkeit einer vollständigen Klimaneutralität in der Stahlverzinkung? Ist das möglich und welche technologischen oder regulatorischen Rahmenbedingungen sind dafür auch notwendig?
Also eigentlich ist alles schon vorbereitet.
Das klingt erstmal gut.
Ja, wir haben eben die Ökodesign-Verordnung, die letztendlich die produktbezogene Klimaneutralität im Grunde genommen mit beinhaltet. Und sie sagt, über Innovation müssen wir da hinkommen. Und das Schöne ist, da ist der Lebenszyklusansatz schon mit gespiegelt. Das heißt, es kommt nicht darauf an, Cradle to Gate zum Beispiel in dem Produktionsprozess, wie viel ich dort emittiere. Das ist sehr häufig dann bezogen auf Energie, sondern auch die Perspektive darauf, wenn dann ein Produkt eben eine sehr lange Lebensdauer hat und sich sehr gut wiederverwerten lässt und dadurch auch einen Beitrag leistet, sozusagen dann die graue Energie beispielsweise, die dann in diesen Produkten schon gespeichert ist, wieder zu verwerten, immer wieder zu recyceln mit dem Material, dann kommt man sehr schnell hin zu einer Klimaneutralität, die natürlich nach wie vor eine sehr starke Ambition ist, die aber sehr viel weiter gefasst ist als das, was in Deutschland immer unter dem Begriff verstanden wird. Im Grunde reden wir in Deutschland über CO2-Neutralität in den Produktionsprozessen. Und das ist auch richtig und man sollte alle Anstrengungen unternehmen, das auch zu erreichen. Aber nach Triple Zero, also wenn ich tatsächlich Zero Waste, Zero Pollution und Zero Emissionen zur Grundlage mache, also keine Abfälle mehr produzieren will, die indirekt auch CO2-Emissionen und zwar in einem sehr erheblichen Umfang verursachen. Oder wenn ich tatsächlich auf materialungesunde Produkte verzichte oder Rohstoffe verzichte, die tatsächlich dazu führen, dass die Biosphäre betroffen ist und damit auch letztendlich ein CO2-äquivalenter Effekt erzielt wird. Also wenn ich das holistisch denke in einem System, dann ist Triple Zero Klimaneutralität natürlich ein unglaublich hoher Anspruch. Aber es ist genau das, was wir tun müssen. Und selbst wenn wir es dann nicht erreichen, in dem Bereich der Emissionen sofort auf Null zu kommen, können wir durch Kreislaufwirtschaft, da gibt es auch genügend Belege, Circularity Gap Report wird im Grunde genommen fast jährlich, glaube ich, veröffentlicht, wo drinne steht, wenn wir konsequent unsere Produkte zirkulär designen, sparen wir bis zu 50% CO2-Emissionen. Und da muss man sich überlegen, ist es vielleicht der ökonomisch sinnvollere Weg, sich darauf zu fokussieren, ja, weil man das tatsächlich umsetzen kann durch Innovation, durch Entwicklung, durch auch Änderung der Wettbewerbsfähigkeit von zirkulären Produkten auf den Märkten. Oder nehmen wir uns dieses dicke Brett gleichzeitig vor mit der Energie und versuchen das auch entsprechend so schnell wie möglich, ist ja richtig, dann umzusetzen. Aber die Frage ist, wo setzen wir die Prioritäten? Wir brauchen am Ende beides, um die komplette Klimaneutralität zu erreichen. Aber nicht vergessen, der Beitrag der Zirkularität zur CO2-Minderung bzw. zur echten Klimaneutralität ist viel, viel höher, als, glaube ich, den meisten Menschen bewusst ist.
Und damit würde auch ein unglaublicher Wettbewerbsvorteil für die Zukunft generiert werden.
Gerade in Europa, denn ich glaube, dass wir nicht auf unseren Sozialstandard verzichten wollen. Das heißt, andere können theoretisch immer billiger als wir produzieren. Deswegen müssen wir uns auf die Produkte fokussieren und schauen, dass wir dort die entsprechende zirkuläre Qualität, die übrigens dann auch ein massiver Beitrag zur Rohstoffsicherung wäre, weil die Rohstoffe sind dann ja da und sie wären über die entsprechenden Produkte auch wiederverwertbar. Also da würden wir uns einen Gefallen tun und im Grunde genommen hat die EU das auch schon aufgegleist. Der Binnenmarkt sollte sich in Richtung Qualität und nicht in Richtung Quantität bewegen.
Ja, ganz genau. Kann ich so zum Abschluss unterschreiben. Finde ich auch ein sehr schönes Schlusswort, deswegen lasse ich das so mal stehen. Vielen Dank. Wir sind damit am Ende dieser Folge angekommen. Ich kann allen interessierten Hörerinnen und Hörern nur mal empfehlen, auf die Webseite von Sync zu schauen. Da findet man auch nochmal die Übersicht über die verschiedenen Projekte, denn wie wir heute auch gehört haben, es ist ja eine ganze Menge, was sie dort machen. Und ich kann nur empfehlen, da einfach mal reinzuschauen. Die Webseite ist verlinkt in den Shownotes. Einfach da kurz einmal reingucken, draufklicken und dann bekommt man den gesamten Überblick. Ja, für heute bleibt mir eigentlich nur zu sagen, Herr Baumgürtel, vielen Dank für die Einblicke und Ihre Zeit und die Teilnahme an unserem Podcast. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Müller, hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
Und ich bedanke mich auch sehr bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für das Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren würden. Mehr Informationen zu den Veranstaltungen der DGAW finden Sie auf unserer Homepage unter www.dgaw.de/Veranstaltung. Viel mehr Informationen zu den Themen der Kreislaufwirtschaft und zu allen aktuellen Veränderungen finden Sie im Mitgliederbereich. Mit einer Mitgliedschaft in der DGAW profitieren auch Sie von unserem Netzwerk. Treffen auch Sie Entscheider der Branche und der Politik im Rahmen unserer zahlreichen Veranstaltungen und profitieren auch Sie von Kontakten mit langjähriger Berufserfahrung. Sie können sich außerdem auf Fachveranstaltungen zu aktuellen abfallwirtschaftlichen Themen weiterbilden und an Arbeitskreisen teilnehmen und damit branchenrelevante Gesetze durch Stellungnahmen und Positionspapieren mitgestalten. Mehr Informationen zu einer Mitgliedschaft der DGAW finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage unter dgaw.de/Mitgliedschaft, der Link dazu in den Shownotes.